Willkommen zu Zeitalter im Mittelalter, dem Podcast, der euch auf eine Reise ins Mittelalter mitnimmt. Dies ist meine erste Folge, wo ich, Daniela, euch in die spannende Welt des Mittelalters einführen möchte. Für meine allererste Folge habe ich geplant, euch eine Einführung in das Mittelalter zu geben, beziehungsweise euch in die Sprache des Mittelhochdeutschen einzuführen. Dann möchte ich den Fokus auf eine große, sehr besondere Handschrift aus dem Mittelalter legen, nämlich die Kaiserchronik. Also seid gespannt, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee und los geht's! Lasst uns gemeinsam in diese spannende Zeit eintauchen. Grundsätzlich etwas zum Mittelalter, damit ihr euch die Zeit besser vorstellen könnt. Das Mittelalter erstreckt sich grob von etwa 500 bis 1500 nach Christus und wird oft in drei Hauptphasen unterteilt, nämlich ins Frühmittelalter, ins Hochmittelalter und ins Spätmittelalter. Jede dieser drei Phasen hat ihre eigenen Merkmale und Entwicklungen, die Geschichte geprägt haben. Heute haben wir oft ein romantisiertes, oder verzerrtes Bild vom Mittelalter. Einfach geprägt durch Filme, Serien und Bücher, wie zum Beispiel die Serie Game of Thrones. Doch die Realität war oft viel komplexer und facettenreicher. Wir werden uns mit den Herausforderungen dieser Zeit auseinandersetzen. Schauen wir uns doch nun erstmal an, was für Merkmale das Mittelalter geprägt haben. Ich habe euch mal 6 wichtige Merkmale rausgesucht. Das erste Merkmal ist der Feudalismus. Einer der prägendsten Strukturen des Mittelalters war nämlich das feudale System, in dem Landbesitz und Lehnsverhältnisse die Grundlage von Macht und Gesellschaft bildeten. Der König oder der Lehnsherr verlieh Land an Vasallen, die ihm im Gegenzug Treue und militärische Dienste schworen. Die meisten Menschen waren Bauern, die in Abhängigkeit von Adligen lebten. Ein weiteres Merkmal war die Religion und Kirche. Die katholische Kirche spielte eine zentrale Rolle im Mittelalter, sowohl im politischen als auch im sozialen und kulturellen Leben. Das Christentum prägte das Denken und Handeln der Menschen. Klöster und Kirchen waren Zentren der Bildung, der Kunst und der Verwaltung. Das dritte Merkmal, was ich euch rausgesucht habe, sind die Kriege und Konflikte. Das Mittelalter war nämlich geprägt von zahlreichen Kriegen und Konflikten. Die Kreuzzüge von 1095 bis 1291 waren eine Serie von Kriegen zwischen Christen und Muslimen, um die Kontrolle des Heiligen Landes zu bekommen. Ein weiteres Merkmal sind die Städte und der Handel. Im Hoch- und Spätmittelalter wuchsen die Städte und entwickelten sich zu Zentren von Handel und Handwerk. Außerdem war Bildung und Kultur sehr wichtig. In Klöstern und Universitäten wurde Wissen bewahrt und weiterentwickelt. Gelehrte des Mittelalters studierten die Werke antiker Philosophen, aber auch Theologie spielte eine zentrale Rolle. Das letzte Merkmal, was ich rausgesucht habe, ist natürlich der Rittertum und die höfische Kultur. Das Rittertum und die höfische Kultur waren nämlich prägende soziale Phänomene des Mittelalters. Ritter waren nicht nur Krieger, sondern auch Träger von Tugenden wie Tapferkeit, Loyalität und Ehre. Der Minnesang und die höfische Literatur, wie die Geschichten von König Artus und den Rittern der Tafelrunde, entwickelten sich in dieser Zeit. Nun kommen wir mal zu den Handschriften im Mittelalter. Das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Viele der Informationen, die wir aus mittelalterlichen Handschriften erhalten, können uns heute fremd erscheinen und könnten uns auch etwas abschrecken. Das Wissen und die Perspektiven, die damals vorherrschten, sind einfach oft nicht mehr mit unserem modernen Verständnis vereinbar. Das müssen wir einfach bei vielen Texten und Quellen beachten, die wir lesen. Was man noch bedenken sollte, ist, dass jegliche Kommunikation im Mittelalter in der Regel mündlich stattfand. Das lag vor allem daran, dass der geringste Teil der Bevölkerung lesen und schreiben konnte. Und dies waren auch meist nur die Geistlichen oder Personen aus höheren Schichten. Widersprüchlicherweise hatte jedoch alles, was mündlich überliefert wurde, keinen wirklichen Wahrheitsanspruch. Die Schriftlichkeit hatte einen viel höheren Stellenwert. Ob nun alles, was verschriftlicht wurde, auch wirklich die Wahrheit war, ist eine andere Frage, die wir uns auf jeden Fall noch anschauen werden. Was noch interessant ist in Bezug zu den Handschriften, ist, wie diese vervielfältigt wurden. Einen Drucker hatten sie damals noch nicht. Im Mittelalter waren sogenannte Skriptorien, spezielle Schreibstuben oder Werkstätten, in denen Mönche und Schreiber Manuskripte von Hand abgeschrieben und vervielfältigten. Diese fanden sich oft in Klöstern. Als nächstes möchte ich euch erstmal ein bisschen was zur damaligen Sprache, also dem Mittelhochdeutschen, erklären, damit wir dann gemeinsam in die Kaiserchronik eintauchen können. Die deutsche Sprache lässt sich in drei große Sprachperioden einteilen, nämlich in das Althochdeutsche, in das Mittelhochdeutsche und in das Neuhochdeutsche. Eine einheitliche Rechtschreibung existierte in den früheren Sprachperioden nicht. Verschiedene Regionen, Autoren und sogar einzelne Schreiber verwendeten oft unterschiedliche Schreibweisen für dasselbe Wort. Die Flexibilität der Schreibweise spiegelte die Vielfalt der Dialekte wider. Deshalb ist es gar nicht so leicht, einen mittelhochdeutschen Text zu verstehen. In unserer Kaiserchronik sind bayerische Dialekteinflüsse wiederzufinden. Diese Dialekteinflüsse machen das Übersetzen aus dem mittelhochdeutschen Text in einen neuhochdeutschen etwas schwierig. Hier mal zwei wichtige Aspekte, die ihr beachten müsst. Also, die Buchstaben P, B und W werden häufig synonym verwendet. Und somit müssen wir manchmal etwas rumraten und schauen, bei welchen Buchstaben für uns das Wort Sinn ergibt. Also, damit wir das Wort im Neuhochdeutschen verstehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Wort Bibel, womit die Bibel gemeint ist. Also das W wird zu einem B und aus dem P wird auch ein B. Oder nehmen wir mal das Wort Babesen, wo die zwei B durch ein P ersetzt werden müssen, damit wir verstehen, dass damit das Wort Päpste gemeint ist. Ich weiß, erstmal total verwirrend für uns, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und man verändert die Buchstaben automatisch. Eine weitere synonyme Verwendung liegt bei den Buchstaben U, was gleich zu V wird, PH, was gleich zu PF oder F wird, dann C oder CH, was gleich zu K wird, oder V, was gleich zu F wird. Naja, wieso erzähle ich euch überhaupt über diese Buchstabenwechsel? Dies ist besonders wichtig, wenn man unbekannte Wörter in einem mittelhochdeutschen Wörterbuch, wie zum Beispiel dem Lexa, nachschauen möchtet. Hier müsst ihr nämlich beachten, dass die Wörter nicht zu finden sind, wenn ihr nach den bayerischen Wörtern sucht. Dementsprechend müsst ihr diese Buchstabenwechsel immer im Hinterkopf haben. Was noch sehr wichtig ist zu beachten, ist, dass es im Mittelhochdeutschen, wie auch in anderen Sprachen, sogenannte falsche Freunde gibt. Dies sind Wörter, die in ihrer Form modernen Wörtern ähneln, aber eine ganz andere Bedeutung haben. Diese Wörter können leicht Missverständnisse hervorrufen, wenn man sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit heutigen Wörtern falsch interpretiert. Hier sind zwei Beispiele von falschen Freunden im Mittelhochdeutschen. Nehmen wir zuerst das Wort Hochgezitt. Hier ist nicht das Wort Hochzeit gemeint, woran man als erstes denken würde, also eine Eheschließung, sondern ein allgemeines festliches Ereignis, also eher eine Feier, nicht unbedingt eine Heirat. Das nächste Wort ist Maget. Der mittelhochdeutsche Begriff Maget, also Mädchen, Jungfrau, sollte nicht mit dem neuhochdeutschen Magd, also Dienstmagd, verwechselt werden, auch wenn die Wörter sich sehr ähnlich sehen. So, dann würde ich sagen, genug über Grammatik gesprochen. Wir sind nun bereit, uns der Kaiserchronik zu widmen. Los geht's! So, also, die Kaiserchronik. Die Kaiserchronik ist eine um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstandene frühmittelhochdeutsche Reimchronik. Der Autor oder die Autorin der Kaiserchronik sind nicht bekannt. Aber in der Forschung ist man sich einig, dass es sich um einen Geistlichen aus der Umgebung von Regensburg handeln muss. Die Chronik ist mit über 17.000 Versen das umfangreichste und mit bislang 50 bekannten Textzeugen das am dichtesten überlieferte Werk frühmittelhochdeutscher Literatur. Erzählt wird die Geschichte des Römischen Reichs von Caesar bis zum römisch-deutschen König Konrad III., also bis so um die 1152. Also eine sehr große Zeitspanne. Die Kaiserchronik beleuchtet Themen wie die Ethnizität, Religion und kulturelle Identität, sowie das Verhältnis von Kirche und Reich in den verschiedenen Stadien des römischen und römisch-deutschen Reiches. Die Kaiserchronik umfasst eine groß angelegte Erzählung zur Herrschaft von 36 römischen und 19 deutschen Königen und Kaisern und behandelt eine Zeitspanne von ca. 12 Jahrhunderten. Der Text ist in unterschiedlichen Fassungen überliefert. Es gibt drei Rezensionen der Reimfassung, die hat man A bis C benannt, und eine Prosafassung, die hat man D benannt. Von den drei Reimfassungen ist Fassung A die älteste. Bei Variante B handelt es sich um eine erste Bearbeitung von Anfang des 13. Jahrhunderts aus dem bayerisch-österreichischen Raum, die den Text um ca. 1600 Verse gekürzt hat. Fassung C ist die nach 1250 verfasste zweite Bearbeitung, die einen neuen Prolog eingebaut hat und außerdem den Text bis ins Jahr 1250 fortgesetzt hat. Sie ist vermutlich wieder in Regensburg entstanden. Falls ihr mal Interesse habt, euch die unterschiedlichen Handschriften anzuschauen, dann schaut mal online auf Kaiserchronik Digital. Dort wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts die gesamte Überlieferung, also derzeit sind es 50 Handschriften aus dem 12. bis zum 16. Jahrhundert, erfasst, analysiert und in einer virtuellen Bibliothek zusammengeführt. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Nun fragt ihr euch, warum es eigentlich unterschiedliche Fassungen gibt. Nun ja, die Schreiber haben sich beim Abschreiben nicht komplett an die Vorlage gehalten. Manchmal sind ihnen unbeabsichtigte Fehler passiert, besonders wenn man so einen langen Text wie die Kaiserchronik abschreibt. Manchmal sind aber auch Teile einfach verloren gegangen oder in anderen Fällen haben die Schreiber absichtlich etwas im Text verändert, um diesen zum Beispiel zu modernisieren oder an der Zeit anzupassen. Noch ein weiterer wichtiger Fakt über die Kaiserchronik ist, dass es total einzigartig für diese Zeit ist, dass die Handschrift in der Volkssprache, also auf Mittelhochdeutsch, angefertigt und überliefert wurde und nicht auf Lateinisch. Aus dieser Zeit sind eigentlich nur geistliche und heilige Texte überliefert, denn diese wurden im Kloster sicher gelagert und aufgehoben. Nun wollen wir uns den Prolog der Kaiserchronik einmal genau anschauen. Und zwar nutze ich das Reklamheft, wo die Textgrundlage die Fassung A ist, also die sogenannte Vorauer Handschrift. Der Prolog ist 42 Verse lang und gibt uns schon ganz viele Informationen zu unserer Kaiserchronik. Deswegen will ich diesen ganz genau mit euch besprechen. In des allmächtigen Gottes Minnen, so will ich des Liedes beginnen. Das Guld ihr gezogenliche vernehmen, ja mag ich will wolle gezämmen. Zerhören Eliu Frumheit, die Tumben dunkelt its Arbeit. Skulen sie immer it Gelernten, ot ihr Wistum gemähren. Die sind unnutze und plänget nit guter Witze. Dass sie ungerne hörend sagen, dannen sie Matten haben. Wisdom und Ehre und wär jedoch frumm der Säle. Ein Buch ist zedüte getittet, das uns römisches Reich wohl berichtet. Geheißen is it Chronica, its kundet uns da von den Papessen und von den Königen, bei du Guten und Übelen, die vor uns waren, und römisches Reich plagen, uns an diesen jütigen Tag, so in allerbeste Mack. So will ich jetzt i vorzellen, its vernehmes wer der Welle. Nu ist leider in diesen Zeiten eine Gewohnheit bieten. Mannige erdenkend in Lugene und wogend sie zusammene mit skoppelichen Worten. Nu wurd ich will harte, dass du Seele dar umbebrinne. Its ist an Gottes Minne. So lehret man die Luge, die Kind, die nach uns kunfit sind. Die wellenet sie also behaben und wellenet sie immer furbar sagen. Lugene und der Übermut ist nimmen gut. Die Wissen hörend ungerne der von sagen. Nu griffe wir das Gute. Na, wie viel habt ihr verstanden? Wenn ihr nicht viel verstanden habt, ist dies gar nicht so schlimm. Wir schauen uns nun den Prolog nämlich zusammen an. Hierfür müssen wir Hintergrundwissen mit einbeziehen und uns intensiv mit den Versen beschäftigen. Also, los geht's! Mit Gottes Beistand, also Gottes Minnen, beginnt der Autor der Kaiserchronik sein Werk, um so die Bedeutsamkeit seines Unternehmens von vornherein deutlich zu machen. Also der Autor oder die Autorin schreiben im Auftrag von Gott. Einen besseren Auftragsgeber kann es zu der Zeit wohl nicht geben. Der Aufbau des Prologs der Kaiserchronik ist dreiteilig. Die drei Abschnitte umfassen die Verse 1 bis 14, 15 bis 26 und 27 bis 42. Somit bestehen die drei Abschnitte aus je 14, 12 und 16 Versen und aus 7, 6 und 8 Reimpaaren, was zahlensymbolisch auf den Gegensatz zwischen der heidnischen, also der gottlosen, Sechstagewoche und der christlichen 7- bzw. 8-Tage-Woche deuten soll. Der Sonntag der heidnischen Woche fällt nämlich weg und reduziert damit die volle Woche zu einer 6-Tage-Frist. Nur als christlicher Ruhetag hat der Sonntag eine angemessene Bedeutung. Nur so rundet er die Woche zu einer geistig erfüllten 7-Tage- oder zu einer überhöhten 8-Tage-Woche ab. Diese Spannung in der zu beschreibenden Auseinandersetzung zwischen heidnischen und christlichen Kräften kommt insgesamt in der Anzahl der Prologverse zum Ausdruck. 6 mal 7 macht 42, also genau die Anzahl an Versen, die der Prolog hat. Krass, oder? Nun schauen wir uns aber weiter den Inhalt des Prologs an. In Vers 2 wird von einem Lied gesprochen. Hier ist jedoch nicht ein Lied gemeint, wie wir Lied heutzutage interpretieren würden, also Achtung, falscher Freund, sondern eher ein Lehrgedicht bzw. die damalige Gattung ist damit gemeint. Der Autor bzw. die Autorschaft macht damit weiter klar, dass die Zuhörer andächtig zuhören sollen und all der Frömmigkeit, also der Frömmigkeit, der göttlichen Dimension lauschen soll, die ihnen hier dargeboten wird. Denn nur die Tumben, also die Doofen und Nicht-Gottes-Anhänger, halten es für mühselig und zu großen Aufwand, etwas zu lernen und ihr Wissen zu vermehren. Die Nichtgläubigen stempelt der Autor sofort als Unnütze ab und macht damit klar, dass es unklug ist, sich nichts erzählen zu lassen, was einem doch die Weisheit und Ehre verschafft. Gleichzeitig lobt er die Lesenden der Kaiserchronik, die als fromm, also als fromm, betitelt werden. Was wir uns genauer anschauen müssen, ist das Wort Düte in Vers 15. Dies könnte einmal bedeuten, dass das Buch in deutscher Sprache geschrieben wurde. Aber könnte auch mit zeigen oder deuten, also in dem Sinne, dass der Autor möchte, dass alle Ebenen gedeutet werden, übersetzt werden. Hier sehen wir also das Problem, dass wir einfach nicht mehr das Hintergrundwissen haben, welches die Menschen früher hatten und es somit nicht eindeutig sagen können, was der Autor damit gemeint hat. Was genau mit Buch gemeint ist, ist eine weitere Frage. Eventuell bezieht er sich hier auf die Bibel, das wichtigste Buch zu der Zeit. Als nächstes erklärt uns der Autor, dass er über das Römische Reich berichtet, wir also einen zuverlässigen und natürlich nur der Wahrheit entsprechenden Bericht von ihm bekommen. Wird ja auch alles verschriftlich und somit kann es ja auch gar keine Lüge sein. Weiter geht es in Vers 17 mit dem Titel des Werks. Hier nutzt der Autor ein lateinisches Wort, welches dem Mittelhochdeutschen angepasst wird bzw. einfach vom Autor erfunden wird. Möglicherweise hat der Autor dies eingefügt, um zu zeigen, dass er einen hohen bzw. geistlichen Status hat, da nur diese das Lateinische beherrschten. Der Autor berichtet, dass er in seiner Chronika von Päpsten, Königen und Kaiser erzählen wird, die das Römische Reich bis zum heutigen Tag, also so um 1150, regierten. Weiter geht es im Prolog mit der Moral der Zuhörer. Er teilt uns nun mit, dass es in diesen Zeiten leider eine verbreitete Gewohnheit geworden sei, sich Lügen auszudenken und diese mit skuppeligen Worten zusammenzufügen. Was genau bedeutet jedoch skuppeligen? Tatsächlich findet man dieses Wort nur in der Kaiserchronik und somit ist es gar nicht so leicht, die Bedeutung herauszufinden. Hier aber mal einen Ansatz. Das Wort kann vom Wort Spielmann abgeleitet werden, der eher einen negativen Stand in der Gesellschaft hatte, da dieser Geschichten mündlich wiedergegeben hat. Und somit kann die Bedeutung des Wortes in der Kaiserchronik eher als abwertend interpretiert werden. Also als spielmännische Worte, die natürlich eine Lüge darstellen. In dem Zusammenhang stellt der Autor fest, dass die Lügen verbreiten, im Höllenfeuer landen. Heftig, findet ihr nicht? Naja, Auf jeden Fall kündigt unser Kaiserchronist auch wirklich nur die Wahrheit an. Die Frage ist nun, ob in der Kaiserchronik auch wirklich nur über die Wahrheit berichtet wird. Nun ja, man würde denken, dass nach dieser großen Anrede dies auch der Fall ist. Jedoch muss ich euch leider enttäuschen. Tatsächlich finden wir radikale Verknappungen, manchmal fehlen bedeutsame Kaiser komplett oder der Kaiserchronist erfindet etwas dazu, beziehungsweise verwechselt er einfach Zeitgenossen. Also kann man hier eigentlich nicht von der absoluten Wahrheit sprechen. Tatsächlich war dies aber gar kein großes Problem. Die Leute wurden unterhalten, während sie viele wichtige Sachen lernten. Dementsprechend waren diese, kleinen Unwahrheiten hier und da nicht so tragisch. Würden wir heutzutage wahrscheinlich eher nicht mehr so sehen, aber naja, wir sind ja in einer ganz anderen Zeit. Zu guter Letzt geht er wieder aufs Publikum ein und kündigt jetzt an, dass das wahre Lied nun beginnt. Also wir können grob sagen, dass der Prolog uns Lesenden besonders den Zweck der Kaiserchronik erklärt und eine Art Vorwort und Lehre zugleich darstellt. Interessanterweise ist der Prolog meist in den Überlieferungen gar nicht mit abgeschrieben worden. Eventuell war dieser zu langweilig? Naja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr spannend und lehrreich. Ich hoffe, ihr seht das genauso und ich konnte eure Neugier für den weiteren Verlauf der Kaiserchronik wecken. Als nächstes wollen wir uns nämlich den Teil zum Herrscher Nero anschauen. Also, dann schauen wir uns mal das Kapitel zum Herrscher Nero genauer an. Ich spreche hier von Kapiteln, jedoch müsst ihr wissen, dass die Kaiserchronik an sich nicht in Kapiteln aufgeteilt ist, wie wir es kennen oder wie es im Reklamheft aufgebaut wurde. Jedoch ist auffällig, dass die Worte das Buch immer als Beginn genutzt werden, um einen neuen Herrscher vorzustellen, was einer Kapiteleinteilung ähnelt. Und so beginnt auch die Einführung zum Herrscher Nero. Das Buch kundet uns Meere, das Rieche besaß dur Nere. Mit dem Buch meint der Autor hier somit höchstwahrscheinlich die Kaiserchronik. Nero wird in den Versen 4082 bis 4300 thematisiert. Das erste, was man sich hier fragen kann, ist, woher der Kaiserchronist überhaupt die Informationen zum Herrscher Nero hat. Hier liegt die Vermutung, dass er als Quelle den Papias Vocabularium genutzt hat aus dem 2. Jahrhundert. In einer Fassung aus dem 11. Jahrhundert mit erläuternder Glosse steht zum Beispiel, das ist jetzt ein Zitat, der Lateranpalast gehörte einst Nero. Sein Name leitet sich entweder von der Seite des nördlichen Bezirks ab, in dem er sich befindet, oder aber vom breiten Frosch, den Nero geboren haben soll, nachdem er sich einem Manne hingegeben hatte. In diesem Palast befindet sich heute die Hauptkirche von Rom. Schauen wir uns nun weiter an, was in den Versen steht. Der Kaiserchronist gibt erst einen neutralen Bericht über Nero, um dann jedoch direkt einen negativen Kommentar zu geben. In Vers 4112 schreibt er, das waren seltsame Mare, also er betitelt die Geschichten von Nero als merkwürdig. Außerdem schreibt der Kaiserchronist, dass der war der allerwirste Mann. Wirste kann man hier mit der verrückteste übersetzt werden. Wer war also dieser Nero? Wieso hat der Kaiserchronist so ein schlechtes Bild von ihm? Hier mal eine kurze Zusammenfassung zur Erzählung in der Kaiserchronik. Nero regierte von 54 bis 68 nach Christus und war der fünfte und letzte Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie. Das Kapitel über Nero in der Kaiserchronik schildert den römischen Kaiser als grausamen und tyrannischen Herrscher. Nero wird als Beispiel für einen schlechten Kaiser präsentiert, der sich gegen die göttliche Ordnung stellt und durch seine Taten göttliche Strafe auf sich zieht. Nun zum genauen Inhalt. Also was hat denn Nero so Schlimmes gemacht? Nero hat Rom angezündet und hat seine Mutter gefangen und getötet. Außerdem hat er sich bemüht, krampfhaft als Mann schwanger zu werden, hat aber dann bloß eine Kröte geboren und dies aus seinem Hals. Der Zauberer Simon hat die Apostel Peter und Paul verklagt und beide wurden gefangen und getötet. Zu guter Letzt ist Nero krank geworden und hat Selbstmord begeht. Dies ist die Erzählung aus der Kaiserchronik, beziehungsweise ist dies der Inhalt. Was wir uns jetzt fragen müssen, ist, was der Autor uns eigentlich damit sagen möchte. Das Kapitel über Nero in der Kaiserchronik ist ein zentraler Abschnitt, der das ambivalente Verhältnis des mittelalterlichen Geschichtsbewusstseins zur römischen Vergangenheit widerspiegelt. Nero ist bekannt als der tyrannische Kaiser, der die Christenverfolgung einleitete und in mittelalterlichen Quellen oft als Verkörperung des Bösen dargestellt wird. In der Kaiserchronik wird Nero einerseits als historischer Kaiser präsentiert, andererseits aber auch als Symbol für moralischen Verfall und göttliche Vergeltung. Um Neros antichristlichen Kräfte aufwiegen zu können, werden ihm die beiden standhaften Apostel Peter und Paul als Gegner gegenübergestellt. In seiner Gestaltung der Peter-Paul- und Nero-Legende zeigt der Kaiserchronist das Schema von Kraft und Gegenkraft. Also als Kontrahenten stehen sich gegenüber die beiden vornehmsten Heiligen und der Magier Magus als Verbündeter des Kaisers. Die Kaiserchronik hebt somit den Gegensatz zwischen dem heidnischen Rom unter Nero und dem aufsteigenden Christentum hervor. Nero wird nicht nur als ein schlechter Kaiser dargestellt, sondern als Repräsentant eines heidnischen, gottlosen Reiches, das dem neuen christlichen Zeitalter weichen muss. Der Text betont außerdem, dass Nero für seine Verbrechen und Grausamkeiten schließlich gestraft wird. Nero wird somit dämonisiert, um die moralische Botschaft der Chronik zu unterstreichen. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Kapitel über Nero in der Kaiserchronik ein moralisch aufgeladener Text ist, der Nero als Prototyp eines tyrannischen und gottlosen Herrschers darstellt. Seine Herrschaft wird als Warnung vor den Konsequenzen des moralischen Verfalls und der Abkehr von Gott verwendet. Neros Darstellung in der Kaiserchronik geht somit über eine bloße historische Beschreibung hinaus und wird zu einer Allegorie für das Böse und den Widerstand gegen das Christentum, wobei seine Strafe als Teil eines göttlichen Planes interpretiert wird. Also, wir sind auch schon am Ende. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr konntet ganz viel dazulernen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert gerne meinen Podcast Zeitalter im Mittelalter und freut euch auf weitere Folgen über das Mittelalter und die Kaiserchronik. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Daniela.